Einmal noch, Tim.
Ja.
Einmal noch, noch Wedau-Stadion, ne? Und dann ist erstmal hier die Kackgeschichte da.
Ah, ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll.
Aber hast du Bock nochmal, so, also Ingolstadt, da haben wir eine Geschichte. Ich hab Bock.
Ich hab eigentlich auch Bock.
Hier ist Radio Duisburg.
Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske.
Ja, und damit herzlich willkommen offiziell zur ersten Folge Streifendienst 1902 vor der extrem langen Winterpause, vorm Winterschlaf. Zumindest im deutschen Profifußball geht's ja jetzt los. Regionalliga West spielt ja zum Beispiel noch ein bisschen was. Aber dritte Liga ist nun mal Profifußball, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Und ja, das betrifft auch den MSV Duisburg. Wir reden in dieser Folge nochmal über die letzten beiden Spiele ja in dem Fall. Wir haben eine englische Woche und über das letzte anstehende Spiel gegen Ingolstadt. Und wie immer dabei Tim Gieske natürlich. Hallo Tim.
Hallo Nils, grüße dich.
Ja, und wir haben natürlich auch auf dem Schirm, dass es immer noch diese Geschichte zwischen Schauinsland-Reisen und dem MSV Duisburg geht. Gibt das, sollen wir erst sportlich auf Bayreuth schauen oder sollen wir erst über das Banner kurz reden? Wir haben da ja auch noch Anfragen gestellt an Schauinsland und den MSV Duisburg. Wie willst du es am liebsten machen?
Lass uns gerne mal über das Banner reden,
okay.
Weil wenn wir vom Bayreuth-Spiel sprechen, wir kamen ja ins Stadion und
du hast es sofort gesehen, ja.
Und es fiel direkt ins Auge und deswegen
hat ja noch mehrere Transparente auch bei den Ultras dann gegeben. Sehen wir einfach nicht. Wir stehen Block I, sowas, das können wir nicht erkennen von
ja,
da, wo
richtig.
Wir stehen.
Ja.
Aber klar, dieses Riesenbanner auf der Gegengraden deutlich sichtbar. Schauinsland-Reisen und Rüttgers vom Helfer zum Henker.
Genau.
Fragezeichen.
Genau. Über ganz natürlich so, dass man es natürlich auch auf der Loge dann sehr gut sehen konnte,
genau.
Dass man es sehr gut sehen konnte und halt auch über diesem Schauinsland-Reisen-Schriftzug der Tribüne selbst, über diesem Werbebanner.
Ja.
Und ja. Ich finde, das ist eine Reaktion, die nicht unerwartbar war, sondern das kann man. So, wie soll man damit umgehen, wenn ein Vertreter eines Hauptsponsors sich so verhält, wie er sich verhalten hat?
Ja.
Und dann kann man darüber sprechen und dass dann solche Reaktionen hervorgerufen werden, ja, wundert mich nicht.
Ja.
Auf der anderen Seite muss ich dann aber auch sagen, wie verfährt man da? Wie schlau ist das, dann 90 Minuten das da hängen zu lassen? Das sage ich ganz ehrlich.
Ja.
Und man muss doch auch versuchen, wieder alle Parteien an einen Tisch zu bekommen. Oder ist das Tischtuch jetzt zerschnitten? Ich sehe das nämlich fast schon so.
Ist eine Frage, die wird uns in den kommenden Wochen auf jeden Fall beschäftigen. Wir haben ja die Geschichte im MSV-Portal, die es ins Rollen gebracht hat, schon behandelt. Die Geschichte rund um die Post von Andreas Rüttgers. Ich habe nach der Folge auch nochmal mit ihm telefoniert. Dreiviertel Stunde haben wir uns unterhalten. Das war vor dem Wiesbaden-Spiel. Hab mit ihm, wie gesagt, in Ruhe geredet. Wir haben ja auch mit Ingo Wald telefoniert zu dem Thema. Und wir haben uns jetzt auch dazu entschieden, bevor wir es halt nochmal hier machen, in talkiger, gesprächiger Form, warten wir jetzt ab, bis die Beteiligten sprechfähig sind. Also wir haben eine Presseanfrage bei Schauinsland-Reisen gestellt, wir haben beim MSV Duisburg nochmal angefragt und ja, wir freuen uns natürlich, wenn sowohl Andreas Rüttgers als auch Ingo Wald vielleicht für O-Töne dann zur Verfügung stünden in der nächsten Zeit und dann machen wir es wirklich so journalistisch, dass wir so eine klassische Gegenüberstellung machen im Optimalfall. Also wir haben die Position von Schauinsland-Reisen in O-Ton am besten oder als Gast hier im Studio, wir haben die Position vom MSV und ja, ich glaube, dann können wir das hier so darstellen, auch wenn das ja ein Fan-Podcast primär sein soll, aber wir haben ja auch mal ein Handwerk gelernt, Gott sei Dank, das Journalistische, und dann kann man das ja hier durchaus auch in dieser Form mal größer aufarbeiten, weil wir einfach die Plattform hier ja haben, wir haben mehr Zeit, um sowas darzulegen.
Was hätten Fans denn, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten?
Ja, auch selten, nichts anderes.
Also, die würden die Fragen ja auch stellen.
Ja, und dementsprechend würden wir das gerne hier machen. Wir machen das, sobald wir die Möglichkeit dazu haben. Ich habe gerade nochmal mit Martin Haltermann, mit dem MSV-Pressesprecher, telefoniert. Er sagt, das wird jetzt erstmal intern tatsächlich noch behandelt. Eine Anfrage von uns liegt schon bei Ingo Wald. Ja, nächste Woche wird es wahrscheinlich nichts mit einer Folge dieser Art, außer da gibt es jetzt eine richtige Breaking-News-Situation. So viel können wir schon mal vorgreifen. Ihr müsst uns nicht in eine Kiste schmeißen, bis der Ligabetrieb wieder losgeht. Nächste Woche machen wir nämlich eine ausführliche Folge zu den MSV-Amateuren. Finde ich ein sehr spannendes Projekt. Da darf ich schon mal teasen an dieser Stelle. Also wir sind noch nicht direkt in der Winterpause und wir werden es auch in der Winterpause so handhaben, dass, wenn es was zu erzählen gibt, wir uns hier ins Studio setzen und die Mikrofone aufmachen, so wie heute. Heute müssen wir aber nicht in die Zukunft blicken zunächst, sondern in die Vergangenheit. Zwei Spiele haben wir gleich. Eins aus der jetzigen Perspektive ja fast schon wieder ein bisschen uninteressanter, weil es gegen Aue halt eine klare Reaktion gegeben hat. Aber es hat dieses 1-1 gegen Bayreuth gegeben, zu Hause, wo besagtes Banner hing. Tim, du hast wie immer auf dem Schirm, was da nochmal genau abgegangen ist so bei dem Spiel.
Ja, also ich muss mal, um es mal kurz vorwegzugreifen, ich fand das Spiel eine engagierte Leistung des MSV, aber auch von Bayreuth, aber halt häufig wenig Konstruktives dabei. Also wir hatten in der 17. Minute eine Stoppelkampfflanke, in 16er, wo Boadus zum Kopfball hochsteigt. Dann ging der Ball aufs Tordach. In der 36. hatten wir eine Riesenchance für Duisburg, wo wieder Stoppelkampf flankt. Adjani mit einem Fallrückzieher ansetzt, zu einem Fallrückzieher ansetzt, aber das Tor knapp verpasst. Da dachte ich auch schon, alles klar, es geht los. Und dann, kurze Zeit später, dann das 1-0 oder das 0-1 für Bayreuth. Da brachte Götz einen Ball hoch in den 16er, wo der Mittelfeldspieler Maderer dann per Kopf vorlegte. Und dann wurde der Ball so durchgespielt, dass Nollenberger den Ball dann aufs Tor ziehen konnte und treffen konnte. Dann ging es halt mit einem 0-1 gegen Bayreuth in die Pause.
Was ich übrigens erst gar nicht mitbekommen habe, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich war weg und das wird schon wieder mit so viel Unlust, oder nee, noch niemals Unlust, so mit so viel Lethargie zur Kenntnis genommen von dem Vorwärtsgegner, dass ich nicht mitbekommen habe, original. Ich bin dann irgendwann wiedergekommen und war so, ach krass, okay, ja, ja, ich hätte, und was halt dazu kommt, ich habe es erstens nicht gehört und zweitens hätte ich, wenn man sich den Spielverlauf anguckt, auch nie damit gerechnet, dass Bayreuth ein Tor schießt.
Naja, also das stimmt schon. Der Spielverlauf bis dahin sah jetzt nicht danach aus, wir wurden nicht an die Wand gespielt. Nein, natürlich nicht. Aber wir haben auch nicht geschafft, gegen eine wirklich super tiefstehende Mannschaft irgendwie einen Riegelbrecher zu finden. Mhm. Ne? Und das ist das Problem, das wir dann ja häufig haben. Und dass die Defensive dann gut stand und man uns auch ausrechnen konnte, weil wir sehr, sehr viel über Außen gemacht haben, wo man wirklich viel abräumen konnte. Wir haben einfach dann gesagt, gut, umso mehr Chancen wir oder hohe Flanken wir in den Strafraum bringen, desto mehr irgendwann wird schon was reingehen. Das war dann ja auch dann der Fall. 65. Minute, 1-1 in den MSV. Kölle macht den Ausgleich, der war eingewechselt. Tatsächlich, da sind wir auch ehrlich, da haben wir uns auch gefragt, war ein komischer Wechsel, ne? Dass Kölle dann reinkam. Für wen ist der gekommen? War der für Adjani gekommen?
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir standen auf jeden Fall in der Kurve. Das ist immer bei Heimspielen so eine Sache in der Kurve mit mir. Ne? Am Anfang habe ich da noch den Willen, irgendwie fußballerisch kompetent draufzuschauen. Ja? Und dann je länger das Spiel dauert, desto mehr fange ich an, in mein Glas zu gucken. Seltsam, seltsam. Komisches Phänomen. Ne?
Nein, aber mir war der Wechsel nicht ganz klar. Und dann macht Kölle tatsächlich mit dem Kopf den Ausgleich. Fand ich dann auf jeden Fall super.
War geil.
Ne? Aber letzten Endes dann doch zu wenig. Letzten Endes ist ein 1-1 gegen Bayreuth. Eine Mannschaft, die da unten drin steht, zu wenig und dann halt auch, wie man es erspielt hat, einfach immer nur versucht hat, so wieder so Brecheisen, ne? Wieder Brechstange irgendwie versuchen, komm, wenn wir es 1 Million Mal machen, eine Sache wird schon funktionieren.
Ja,
und so.
Aber du musst immer, also ja, das ist schon so, zu wenig, aber wenn man das Positive sehen will, kann man halt auch sagen, hey, da hat Thorsten Ziegner sehr erfolgreich gejokert in der Nummer, ne? Weil sowohl Stierlin als auch Kölle waren beteiligt.
Waren beteiligt, ja.
Du hättest halt mehr draus machen müssen dann am Ende. Ja, ne? Du hättest das dann einfach mal straight gewinnen können, das Spiel. Ja, gewinnen müssen vielleicht sogar. Also auch Thorsten Ziegner war ja nach Abpfiff nicht zufrieden.
Nein, der war überhaupt nicht zufrieden. Aber das dann halt für mich dann wieder auf schnell auf einen ja, auf die Einstellung zu schieben, ist für mich halt zu wenig. Du kannst immer schnell alles mit der Einstellung auffangen irgendwie, wenn eine Taktik nicht funktioniert. Ja, also wenn man sagt, ja, wir versuchen auf zweite Bälle und dann wird der Ball reingeflankt, da muss doch einfach mehr Willenskraft sein. Nee, Willenskraft schießt auch keine Tore, sondern ist auch vielleicht mal ein passendes Konzept. Das hat Ziegner für mich in dem Spiel nicht gefunden.
Dann gab's aber, wir wollten Bayreuth ja nur kurz anreißen. Dann gab's jetzt aber das Spiel gegen Aue. Mhm. Ach, wir müssen zu Bayreuth noch über die Marvin Knoll-Nummer müssen wir noch kurz reden.
Ach ja, Marvin
Knoll. Das dürfen wir nicht vergessen. Das war nämlich eine kuriose Einwechslung. Der hat Aziz Bouadous runtergenommen, Thorsten Ziegner, und dann Marvin Knoll gebracht. Dann denkst du dir so, okay, was ist jetzt los? Wir wollen doch noch ein Tor schießen eigentlich. Und dann ordnet der sich da oben auf der Stürmerposition.
Als Wandspieler.
Und dazu hat Ziegner ja gesagt, naja, hat gesagt, okay, Kopfball stärker hat er ja wohl, Marvin Knoll, und
er wollte das gleiche
Bälle festmachen. Ja. Das hat er aber auch selbst gesagt, hat nicht geklappt.
Hat überhaupt nicht geklappt.
Aber ich meine, gut, jetzt kannst du sagen, vielleicht ist das einfach dann so ein Experiment an der Stelle, probierst du aus, hat nicht funktioniert. Ich würde jetzt einfach mal in den Raum stellen, die Frage, ob Ziegner das nochmal probieren würde. Ich
fand, das roch schon arg nach Verzweiflung. Und was denke ich mir denn dann als ein Philipp König? Sag mir das.
Ach so, ja, für Philipp König ist das natürlich, mag es wahrscheinlich nicht gerade wertschätzend gewirkt haben, ne? Ja. Aber guter Übergang zu Aue, da kam er ja dann noch durchaus.
Ja, ganz am Schluss.
Ganz am Schluss. Also, ja. Aber ne, da wurde dann nicht Marvin Knoll eingewechselt.
Nein, tatsächlich nicht. Man fragt sich, was passiert wäre, wenn es 1-1 gestanden hätte.
Ja, war jetzt nicht die beste Überleitung aller Zeiten, aber danach haben wir halt gegen Aue gespielt. So.
Ja.
Vorab wussten wir, das ist der Tabellenletzte, die Stimmung ist da genauso im Keller wie die
bei uns vor ein paar Wochen.
Oder wie ich wollte jetzt irgendwann mit Platzierung machen, ne? Tabellenletzter, auch stimmungstechnisch, also mega häufig ja schon auch wirklich frustrierte Fans zu sehen gewesen, dann auch nach den Spielen. Gleichzeitig kommst du natürlich aber dahin und sagst wieder, ach, mein MSV-Aufbaugegner, ne? Tatsächlich, wenn wir über das Spiel reden, Tim, ich habe selten einen Gegner gesehen, der so wenig angeboten hat. Also gerade in der ersten Halbzeit war Aue ja wirklich, also zahnlos.
Da bekam man Mitleid, und das als MSV-Fan. Muss man einfach mal sagen. Also ich dachte mir, ach du Scheiße. Also nicht, dass ich jetzt gesagt hätte, natürlich, ich nehme alles mit, was geht. Ne? Muss man ja auch. Aber ich dachte mir, wow, ist das destruktiv. Da kommt ja gar nichts, ne?
Ja, das war dann leicht, da auch mal einfach sein Spiel auf den Platz zu bringen. Ne? Also wirklich auch so die Ballverluste. Ne? Also Duisburger waren bissig, die waren immer nah am Gegenspieler
immer resolut.
Dran.
Wir haben absolutes resolutes Mittelfeldspiel gezeigt, gute Zweikampfaktionen gezeigt, immer wieder den Auern den Schneid abgekauft.
Ja.
Man muss auch dazu sagen, ist jetzt nicht entschuldigend, wie gesagt, die Leistung war grottenschlecht von Aue, aber die hatten dann auch in der 9. Minute, ist schon der ewige Martin Mendel, der Torwart der Aue, schon ausgefallen. Ja. Er hatte dann eine Zweikampfsituation, beziehungsweise eine Situation, wo er ganz am Anfang den Ball runterpflücken wollte, dann irgendwie blöd auf dem Rücken aufgekommen ist und sich dann irgendwie scheinbar Nerv eingeklemmt hat. Dafür kam dann Klevin in die Partie, und der musste dann auch schon relativ schnell mal seinen Rüstzeug auspacken, weil tatsächlich, ich fand Adjani wieder mal auch auf der linken Seite, hat mir sehr gut gefallen. Immer
der macht
wieder
gute Spiele in letzter Zeit.
Eben seit das umgestellt wurde, seit er tatsächlich mit Stoppelkamp zu Anfang die Seiten tauscht, die haben auch im Spiel immer wieder Flügelwechsel gemacht.
Ja.
Das ist immer wieder gut, das macht's weniger ausrechenbar, aber er spielt halt häufiger jetzt auch mal über links. Das, was ja früher die absolute in Stein gemeißelte Stoppelkamp-Position war, das kam immer wieder gefährlich. Dann hat er dann direkt in der 21. Minute auf Push gespielt. Der hat dann Klevin getestet und der hat ihn dann von der Linie gekratzt.
War
und dann
eine gab's, krasse Parade.
Ja, und dann gab es in der 27. Minute aber schon das Tor für den MSV. Es war mal wieder ein Eigentor.
Ich weiß, dass das so gelistet ist, und wahrscheinlich gibt es halt Menschen, die deutlich mehr Ahnung von Fußball haben als ich, die das dann besser sehen. Aber ich habe da Chinedu Ekene am Ball gesehen. Also hat er den nicht bekommen? Da war doch ein Kontakt da.
Ich habe mir das zwei, dreimal angeguckt.
Ja.
Ich bin mir nicht ganz sicher am Schluss. Da war ein Kontakt da, aber ich glaube, der letzte Impuls für den Ball kam tatsächlich dann von Sorge, der Verteidiger, der versucht hat. Aber natürlich müssen wir darüber sprechen, dass wenn Sorge nicht da selber...
Dann ist Ekene dran und dann ist der Ball halt auch drin. Gut, genau. Ist jetzt offiziell so gelistet. Ich hätte das Tor durchaus Chinedu Ekene gegönnt, aber wenn das so ist, ist das so, ist ein Tor. Ne? Nur weil du schon gesagt hast, mal wieder ein Eigentor. Ich fand das doch selbst rausgespielt. Ne? Also gut, ist
auch
so.
Auch das von Jakobsen, Wiesbaden, als der das Eigentor für Wiesbaden für uns gemacht hat. Da war das natürlich.
Das war aber deutlich mehr Eigentor und deutlich klarer Eigentor als das, was da passiert ist zwischen Sorge und Ekene. Ne? Gut. Haben wir dann, ich wollte deine Spielanalyse gar nicht so maßgeblich unterbrechen. Es gab aber auf der anderen Seite eine Situation, da hätten wir uns beinahe einen reingelegt.
Ja, noch in der ersten Halbzeit tatsächlich. Hätten wir beinahe das Eigentor geschossen. Da hatten wir irgendwie, da gab's eine Ecke von Aue und Bacalords testet dann mal ganz stark unseren Vincent Müller, unseren Torhüter. Das war eine klasse Aktion von Vincent und also wenn der da nicht den Reflex gehabt hätte, hätte Bacalords nämlich auch mal sein erstes Eigentor geschossen. Ja. Das war dann in der 35. Minute, dann gab's die Halbzeit, wo man einfach sagen muss, wo ich gesagt hätte, ey, heute, ich hatte wirklich kein schlechtes Gefühl, heute brennt hier nichts an.
Ja.
Und tatsächlich sollte sich dieses Gefühl bestätigen, denn in der 49. Minute kam da direkt das 0:2. Aue hat zwar mit mehr Dampf kam mit Elan aus der Halbzeit, das habe ich schon gesehen, aber trotzdem haben wir es geschafft, das dann schnell einzudämmen. Und dann kam wieder mal Adjani, wieder über links und konnte dort Push freispielen. Push, der nicht angegriffen wird und dann gegen die Laufrichtung von Klevin unten ins linke Eck einschieben konnte. Und dann stand es 0:2. Dann müssen wir darüber reden. Dann ist der MSV in den Verwaltungsmodus gegangen. Verwaltungsmodus beim MSV, da läuft mir der Arsch häufig auf Grundeis,
ja,
muss
aber
ich sagen.
Diesmal
einfach auch aufgrund der, ich möchte die Leistung von den Jungs gar nicht schmälern, aber auch, einfach auch, weil Aue, wie du schon sagtest, zahnlos wie nur was war.
Da haben die Auer-Fans ja auch selbst erkannt, ne? Also ja, die haben ja zwischendurch gesungen, wir fahren heim, wir fahren viel, wir verlieren jedes Spiel und so. War halt voll der krasse Sarkasmus auch am Start.
Ja, Wahnsinn,
also das sagen ja nicht nur wir, weil wir blöde, gehässige MSV-Anhänger sind, sondern haben die Fans, das hat ja jeder gesehen. Das war einfach ganz objektiv betrachtet ein mega schlechter Kick von Aue. Und ja, umso leichter ist es dann natürlich, so ein Spiel zu verwalten. Vielleicht, bevor wir über die gelb-rote Karte des Spiels reden, gab es ja noch eine Sache, und zwar ist ja Kaspar Janda zum Beispiel später gekommen, auch Niklas Kölle, 77. Minute, ne? Ich habe mich schon gefragt, warum er das gemacht hat. Ist das Hasswort von Joachim Hopp wahrscheinlich die Antwort, ne? Belastungssteuerung, hast englische Woche, schonst die Jungs.
Ja, das Ding ist halt auch, da kannst du dann auch mal gegen den Tabellenletzten, kannst du vielleicht dann auch mal ein bisschen mehr pokern. Ich fand auch, Stellin hat zum Beispiel seinen Job nicht schlecht gemacht.
Ich fand ihn gut, ja.
Sehe aber auch, dass wir gegen eine Mannschaft wie Ingolstadt dann vielleicht doch mehr eine Qualität von einem Janda brauchen.
Ja, die Rechnung, oder?
Möchte ich auch gleich noch drauf kommen, weil wir da, glaube ich, mutig sein müssen, ohne jetzt schon zu viel vorweggreifen zu müssen und jemanden brauchen, der vielleicht halt auch etwas genauere Pässe spielt.
Reden wir gleich sofort drüber. Wir müssen vorher kurz über Aziz Bouadous reden. Der wird nämlich definitiv gegen Ingolstadt fehlen. Es ist... es ist dumm gewesen, was Aziz Bouadous in diesem Spiel gemacht hat. Ich meine, wir werfen ihm ja eine gewisse Fallsucht vor, regelmäßig.
Er fällt manchmal für sein Körpergewicht sehr leicht.
So, aber...
Und ich finde, er hat es gar nicht nötig.
Aber dann zu fallen, wo kein Kontakt war.
Ja, das war... Das war
70. Minute war es.
Ne, und da irgendwie im Mittelfeld, so, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Meter vor der Strafraumgrenze da irgendwie was schinden zu wollen, fand ich seltsam. Er hat dann ja auch so ein bisschen aufmokiert und weshalb dann auch der Schiri gesagt hat, so, ja, komm, Aziz, das ist mal gelb. So, das war ja mal
nichts. Das war halt eine Schwalbe. Ja, brauchst du halt nichts. Da brauchst du nicht zweimal drauf gucken, um das zu erkennen. Und dann... wird ja reichen. Da würde ich mich schon, also ganz ehrlich, als so ein erfahrener Spieler reicht, wenn du so ein Ding einmal im Spiel machst. Und dann bist du in der Nachspielzeit und faulst noch.
Ja, es war ein Foul. Ne? Auch wieder in der Rückwärtsbewegung, als er Taffazofer versucht, den Ball zu klären aus der eigenen Gefahrenzone von Aue. Und Aziz versucht nachzugehen und stiefelt Taffazofer dann in die Hacken.
Ich glaube, er hat aber auch noch zur Schulter gepackt zusätzlich.
So ein bisschen, ja. Ist für mich aber keine zwingend gelb-rote Karte. Also du kannst da irgendwie in meinen Augen auch mal Gnade vor Recht ergehen lassen als Schiedsrichter, wenn du weißt, der Junge ist schon gelb verwarnt. Muss aber nicht, und dementsprechend muss man auf der anderen Seite natürlich auch darüber sprechen, dass man sagen muss, ja, natürlich ist das eine dämliche gelb-rote Karte und er fehlt uns jetzt, auch wenn er, wie gesagt, leider in diesem Jahr nicht das abruft, was er in meinen Augen könnte, fehlt er natürlich als Option im nächsten Spiel gegen Ingolstadt.
Ja, das ist steht fest, genauso wie die Tatsache, dass Rolf Fälscher fehlen wird.
Richtig.
Wissen wir da mehr, was mit ihm ist?
Es ist wohl so, dass ich die Verletzung, in der Pressekonferenz wurde jetzt einfach nur gesagt, dass sich das jetzt diese Woche so entwickelt hat, dass der Fortschritt, der Heilungsprozess, den er macht, dass der nur langsam vorangeht und dass man da leider die muskulären Probleme nicht rausgekriegt hat diese Woche.
Ja, richtiger Scheiß für Rolf Fälscher, kann man an der Stelle mal ganz deutlich sagen, weil das ist ja einer, der ist nicht wiedergekommen, weil nur Duisburg eine Option gewesen wäre. Der hätte auch wahrscheinlich nochmal woanders hingehen können. Ich meine, der ist international unterwegs, der spricht gutes Englisch, Spanisch, irgendwo hätte er hingekommen, wenn er gewollt hätte. Aber er ist ja zum MSV Duisburg gekommen, weil er gesagt hat, ey, ich hatte hier schon mal eine geile Zeit und es ist schön zurück zu sein. Ich glaube, er selbst würde sich freuen, wenn er mehr auf dem Platz stattfinden könnte. Aber das ist ja jetzt im Prinzip eine einzige Verletzungsgeschichte, seitdem er bei uns ist, ne?
Also da muss ich sagen, ich weiß halt nicht, wie sehr seine Verletzungsvita ihn abgehalten hat, bei irgendeinem anderen Verein zu unterschreiben und dass man ihn hier nicht mit
Kusshand, sind das nur Spekulationen jetzt,
ob man ihn dann hier mit Kusshand genommen hat, aber dass er hier natürlich einen Stein im Brett hatte und er deswegen wieder hier hinkam, ist
Sympathieträger
klar.
Einfach.
Und er hat sich doch auch reingeschmissen. Ja. Also diese Grasfressen-Mentalität, die man hier ja in Duisburg auch gerne immer wieder hört, die hat er doch.
Der ist manchmal ein bisschen ungestüm, der Junge, aber der hat die Grasfressen.
Mir hat er nicht so schlecht gefallen. Ich hatte gedacht, oh, jetzt spielt Rolf wieder von
aber Anfang gegen, an. Aber gegen Dortmund.
Ja, ne? Zum Beispiel. Also das war jetzt alles nicht so schlecht. Also
ja. Das also die Ausfälle neben den Langzeitverletzten, die wir noch so haben. Ja, und dann gab es natürlich jetzt vor dem Spiel gegen den FC Ingolstadt auch eine Pressekonferenz beim MSV Duisburg. Und da war Träumerei auch ein Thema. So nach dem Motto, ach, was wäre das nicht schön. Oder nochmal 6 Punkte einsacken in der englischen Woche. Vor der Winterpause.
7.
Ach so, ja klar, ne? sieben Punkte, volle Punkte.
Vier haben wir ja schon.
Ja, Entschuldigung,
Tim. Kein Problem.
So, und dazu hat sich natürlich auch Thorsten Ziegner geäußert. Zum Träumereien.
Ich glaube, das ist medizinisch sogar belegt, dass man von der Zeit vom letzten Spiel bis Weihnachten träumt. Tut man ja eigentlich jede Nacht. Die Frage ist halt, wovon? Aber ich glaube, es ist total wichtig, nach dem letzten Spiel beziehungsweise nach unseren Testungen dann wirklich auch mal abzuschalten. Sowohl für die Spieler als auch für uns Verantwortliche, mal ein paar Tage durchzuschnaufen, mal den Kopf freizukriegen, sich mal möglicherweise gar nicht so sehr mit dem Tagesgeschäft Fußball zu beschäftigen, sondern einfach mal wieder Kräfte zu sammeln. Ja, so versuche ich es zumindest zu handhaben. Und dann werden wir ab der Vorbereitung, werden wir einfach sachlich wieder dran arbeiten und uns Ziele setzen intern, keine Frage. Ja, und dann schauen wir, dass wir die erreichen.
Also ich habe mal vom MSV in der Champions League geträumt, aber im Traum ist mir dann aufgefallen, Moment, das kann ja gar nicht sein. Und dann bin ich aufgewacht.
Ja, das so unrealistisch sind Träume gar nicht.
Ja, genau. Also es gibt Grenzen auch in Träumen.
Ganz ehrlich.
Nein, Thorsten Ziegner, der Realist, was Träume angeht, aber ja, zum Runterkommen hat er auch was gesagt und hat auch so eine kleine Zwischenbilanz gezogen. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll, wenn du in so eine lange Pause gehst, auch mal innezuhalten und zu sagen, hey, was ist denn so gewesen hier in dieser Saison mit mir als MSV-Coach, mit den Jungs auf dem Platz, mit den Fans. Und ich mache erstmal die allgemeine Bilanz, die er gezogen hat, einmal für euch.
Ja, Berg- und Talfahrt verdächtig. Ja, also wir hatten gute Phasen am Anfang der Saison. Wir hatten eine schwierige Phase bis vor 3 Wochen ungefähr, wo wir in unseren Augen eben auch zu wenig gepunktet haben. Klar, wir sind jetzt seit 4 Spielen ungeschlagen, wo wir 2 sehr ordentliche Auswärtsspiele gemacht haben, wo wir in beiden Heimspielen zurückgekommen sind nach einem Rückstand. Ich glaube, wenn wir es schaffen, am Wochenende nochmal 3 Punkte einzufahren, ist die Hinrunde bzw. der erste Teil der Hinrunde dann trotzdem zufriedenstellend. Aber wir haben nach wie vor ausreichend zu tun, genug zu tun und dementsprechend werden wir auch nicht aufhören, versuchen besser zu werden.
Wird keiner moppern. Wenn du jetzt am Samstag noch gegen Ingolstadt gewinnst, kannst du im Prinzip nichts sagen. Dann ist die Krise erstmal beendet und du kannst ganz entspannt in die Winterpause gehen.
Ja, also das wäre mehr, als ich auch erhofft hätte. Gegen Aue war ich vor dem Spiel nicht so sicher, ob wir da so spielen würden, weil mir nicht bewusst war, wie prekär die Lage bei Aue ist. Jetzt aber mit den 4 Punkten, die wir jetzt aus der englischen Woche bis jetzt haben, gegen Bayreuth hätte ich mir mehr ausgerechnet. Wäre ich mit 7 Punkten, wäre das klasse. Das wäre mehr, als ich, wie gesagt, mir ausgerechnet hätte. Und wenn man mir vor der englischen Woche gesagt hätte, es gibt 4 Punkte, hätte ich gesagt, nehme ich mit.
Ja, das ist geht mir ganz ähnlich. Und wenn du jetzt halt, wie gesagt, diese Ausbeute noch erhöhst, das wäre schon ziemlich geil. Also wenn du jetzt wirklich sagst, wir schlagen irgendwo, ich für die Feist, liebe Leute, ich gehe wieder in Träumenmodus. Ich mach das halt, Thorsten Ziegner, ich träume sehr gerne. Das wäre schon überrangt. Was das für ein Gegner ist, das wird natürlich wie immer sehr qualifiziert und seriös eingeschätzt von unserem Onkel Kobi. Er hat sich natürlich unseren Gegner, den FC Ingolstadt, mal genauer angeschaut.
Onkel Kobi erklärt den nächsten Gegner.
FC Ingolstadt, vorweg mein Mitleid haben sie. Horst Seehofer ist bekennender Fan des Vereins. Das steckt keiner so leicht weg. Grundsätzlich rangiert Ingolstadt in der Sympathierangliste irgendwo zwischen RB Leipzig, Hoffenheim und VfL Wolfsburg, wehren sich aber hartnäckig gegen den Begriff Werkself. Denn der Autohersteller, wer ist es nochmal? Dacia, Lada, keine Ahnung, hält nur 19,94% am Verein. Na dann, am Hungertuch muss Ingolstadt dennoch nicht nagen. Kein Verein in der dritten Liga hat mehr für Transfers ausgegeben, 1,35 Millionen Euro. Der MSV hingegen hat summa summarum gerade mal so 50.000 Euro ausgegeben. Ob das Geld bei Ingolstadt sinnvoll investiert wurde, fraglich. Statt auf Platz 1 wie bei den Transfers ist Ingolstadt 6. 10 Punkte hinter Elversberg. Geld schießt also auch nur begrenzt Tore. Schade, lieber FC Ingolstadt oder wie sie sich selbst nennen, die Schanzer. Schanzer, ein Begriff aus der bayerischen Geschichte. Schanz, das war die Stadtbefestigung im Mittelalter. Der bayerische Herzog dachte wohl, dass Ingolstadt ein guter Ort der Verteidigung wäre. Sowas wie Kanonenfutter, hat er richtig erkannt. Also Zebra, schieß die Schanzer vom Platz.
Ja, und natürlich gibt's auch noch beim MSV Duisburg Personen, die nicht ganz so viel Sportsachverstand haben wie unser Onkel Kobi, aber doch weit oben mit dabei sind, zum Beispiel Thorsten Ziegner. Hören wir uns an, was er zu Ingolstadt gesagt hat.
Ja, erstmal eine sehr erfahrene Mannschaft, ja, die eigentlich die gesamte Saison sich immer genau da oben in dieser Gruppe aufhalten, die dann trotzdem nicht so stark ist, jedes Spiel zu gewinnen, aber nach wie vor eine Mannschaft ist, die meines Erachtens nach aufgrund der Qualität ihrer Mannschaft, der Einzelspieler, aber auch der Erfahrung, die in dem Kader steckt, bis zum Ende ein Aufstiegskandidat bleiben wird. Davon gehe ich zumindest aus. Und deswegen eine sehr große Herausforderung, eine Mannschaft, wo wir vor allen Dingen ihre Offensive beachten müssen, ja, die gespickt ist eben von viel Erfahrung, von viel Zweitligaminuten eben auch schon der Spieler. Und dort sollten wir sie nicht so oft vor unser Tor kommen lassen oder nicht so oft in unserem 16er freilassen, weil da sind sie eben brandgefährlich. Auf der anderen Seite, und das haben die letzten Wochen eben gezeigt, wird es in jedem Spiel möglich sein, eben auch selbst erfolgreich zu sein und Spiele zu gewinnen. Und so war es eben vor 2 Wochen in Wiesbaden, so war es am Dienstag in Aue. Deswegen rechnen wir uns schon am Samstag dann auch was aus.
Wenn der Gegner nicht gerade Elversberg heißt, dann kann in dieser Liga ja wirklich jeden Schein. Ich meine, guck die 1860 an, seit 3 Spielen, naja. 3 Spiele in Folge verloren jetzt, ne? Da ist schon was dran. Ralf Eskern hat seine, wie war das nochmal, Top 5 war das, glaube ich, Aussage ja auch relativiert.
Zur rechten Zeit, muss man sagen.
Zur rechten Zeit. Mhm. Gutes Timing. Es ist so, ne? Also du kannst die natürlich schlagen. Gleichzeitig sind die aber eher in die Gruppe einzuordnen, will immer oben dran bleiben. Aber ist dieser klare Anspruch bei Ingolstadt noch da, zu sagen, wir wollen aufsteigen?
Das ist ganz klar so. Also Ingolstadt muss auch, oder Ingolstadt hat auch die Vorgabe von Audi, dass man eigentlich Zweitliga-Fußball spielen will oder muss. Das ist auch so ausgelegt, was die Infrastruktur bei Ingolstadt angeht. Also okay. du bist ganz klar da auf einem Zweitliganiveau, und es werden Erst- und Zweitliga-Gehälter da gezahlt. Klar, das macht Audi auch mit. Aber die Frage ist halt auch, wie lange guckt sich Audi das noch an, wenn man sagt, man bleibt in der dritten Liga hängen, ne? Das ist dann würde vielleicht auch irgendwann mal gesagt werden, hör mal, das ist hier ein Fass ohne Boden. Das soll halt sich dann auch irgendwie ein Stück weit selber tragen, und aufgrund der Finanzlage oder wie das finanziell da ausgelegt ist, ist das alles darauf ausgelegt, dass man mindestens unter dem Dach der DFL, sprich mindestens zweite Liga spielt.
Okay. Also eigentlich zu wenig für Audi, und finanziell nach wie vor so, dass da halt der große Konzern hintersteht, der auch Geld reinpumpt, damit dieses Ziel zeitnah erreicht werden kann.
Ja, ich meine, wenn wir mal ganz kurz darüber sprechen, wo wir gerade darüber sprechen, 700.000 für Pascal Testroth? Ich steig ab aus der zweiten Liga und hol mir einen Stürmer, der absolut super erfahren ist. Zu den Spielern kommen wir ja gleich noch. Und hol mal eben für 700.000 einen Stürmer, damit ich halt, also, was würdest du da sagen? Wo ist da der Anspruch?
Katsching.
Ja, und welchen Anspruch kann ich da sonst haben, als wieder aufzusteigen, wenn ich über eine halbe Million für einen Stürmer ausgebe? Also.
Ganz klar. Steht, ja, ganz eben, klare eben. Marschrichtung.
So.
Na, dafür aber, noch nicht so das Team, was einfach durchmarschiert, muss man auch sagen.
Nein. Na? Da haben wir, das ist ganz, großes Problem. Trainer Rüdiger Rehm versucht oder hat das Problem, dass er da eine Mannschaft vorgefunden hat, die einen unglaublichen Umbruch nach dem Abstieg vollzogen hat. Da sind 22 Leute gegangen und 15 gekommen.
Alter!
Ja, das ist schon ein Brett. Das musst du erstmal so zusammenbekommen, wenn auch natürlich die Spieler, die er da zur Verfügung hat, ja, für die dritte Liga teilweise, also eigentlich auch schon wieder auf Sicht zweite Liga spielen sollen. Und wenn es jetzt darin ginge, dass Ingolstadt nicht aufsteigt, könnte ich mir auch vorstellen, dass da der ein oder andere auch sagt, nee, so hatte ich das nicht gedacht. Ich habe gedacht, ein Zwischenjahr, dritte Liga, okay. Mhm. Aber der Kader ist auch darauf ausgelegt, dass er nächstes Jahr in der zweiten Liga teilweise auch wieder angreifen kann. Problem ist, dass die Taktik, die Ingolstadt an den Tag legt, nicht komplett immer aufgeht. Also die gewinnen unglaublich viele, haben unglaublich viele Ballgewinne, aber versuchen dann immer schnell und viel hinter die Kette zu spielen. Und dann weil sie dieses Potenzial haben, viele Ballgewinne zu haben, rücken sie hoch auf. Ich gehe jetzt direkt mal so ein bisschen in die Analyse. Ach, ne?
Bitte, ne, bitte, ne? Ich will dich nicht auffallen. Habe ich heute schon einmal gemacht.
Ja, sie rücken sehr hoch auf, besonders die Außenverteidiger rücken sehr hoch auf, und dann wird auch versucht, das was auch wir teilweise versuchen, mit dem zweiten Ball zu erhaschen und daraus dann Spiel zu kreieren. Das heißt, es wird sehr hoch gedrückt, aber da ergibt sich dann halt auch häufig zu wenig draus. Ne? Also man schießt dann teilweise zu wenig Tore, weil ein Stürmer wie Dumbuya zum Beispiel noch nicht in der Form ist, wie man sich das gewünscht hat. Pascal Testroth macht nach seinen Möglichkeiten das, was geht, würde ich sagen. Der ist da der Topscorer mit 4 Toren und 4 Vorlagen. Das ist soweit, glaube ich, in Ordnung, auch wenn man sich vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft hätte, was Tore schießen angeht. Das Problem ist aber, dass das häufig nach hinten losgeht. Sie haben gegen Ferl verloren. Sie haben diese Saison auch schon gegen Viktoria Köln verloren. Und halt eben genau, weil die sich das angeguckt haben, wie spielen die? Sie rücken sehr hoch auf, also machen wir das Gleiche. Wir überspielen deren Kette und schaffen es damit dann selber Gefahr zu sorgen.
Okay.
Da komme ich dann, ganz kurz noch, darauf, was ich am Anfang schon sagen wollte, Kaspar Janda. Mhm. Deswegen eher weniger ein Stierlin als ein Kaspar Janda, damit wir, wenn wir wissen, Ingolstadt rückt hoch auf, wir können dann Wenn wir den Ball gewinnen mit einem Yander, der ja sehr gute Schnittstellenpässe spielen kann, können wir eher das ausnutzen, dass hinten raus viel Platz ist und wir die dann auf den falschen Fuß erwischen, bei deren defensives Umschalten ist häufig sehr schwach.
So, und wenn die vor uns, wenn die zu uns in den 16er kommen, dann können wir, du hast geschrieben im Skript in deiner Vorbereitung, einen regelrechten Kampf der Titanen erwarten. Testrone ist auch so eine richtige Maschine, ne?
Absolut.
Haben wir ja auch eine von.
Ja, genau. Also da freue ich mich auch so ein bisschen drauf. Das wird auch sicherlich sehr spannend. Ne, Sebastian May gegen Pascal Testrone, beides Leute, die erstens Erfahrungen mitbringen in zweiter und dritter Liga. Ich muss doch mal dazu sagen, Testrone macht am Samstag sein 200. Spiel in der dritten Liga. Also ein echter Recke. Der Mann ist auch schon 32 Jahre alt. Aber auch körperlich ein absolutes Biest. Er lebt von seiner Körperlichkeit. Er lebt jetzt nicht davon, dass er hier Stoßstürmer Nummer 1 ist und 200 km/h läuft. Aber der ist unglaublich gut, wenn es darum geht, Ball abzuschirmen und sich Platz zu schaffen. Da freue ich mich dann wirklich darauf, wie das aussieht gegen den May, der ja ähnlich körperlich ist und auch da keine Gefangenen macht. Da bin ich mal gespannt, ob ein Testrota versucht, dem aus dem Weg zu gehen und er versucht, auf den Sänger zu gehen, oder ob sich dann May und Testrota ein episches Battle liefern.
Ah, da hab ich Bock drauf.
Ja.
Also, wir halten fest, morgen, wir zeichnen heute Freitag auf, das letzte Heimspiel, das letzte Spiel vor der langen Katar-Winterpause für den MSV Duisburg. Wir nehmen alle nochmal einen großen Schluck aus unserer Trinkflasche, ja, damit wir beim Spiel auch schön auf den Platz gucken können immer. Man weiß ja, was sonst so gegen Ingolstadt mal passiert ist in der Vergangenheit. Ja,
genau.
Müssen wir das erläutern? Nee, versteht jeder, der den Podcast hört, sofort. Müssen wir nicht erläutern, oder? Leute, ihr wisst's. Flaschengeld. Ey, komm, du guckst schon wieder, so willst es unbedingt nochmal erzählen.
Naja, also ey, es ist immerhin ist das, kann man da auch so drauf verweisen, dass das ja auch unser letzter Sieg gegen Ingolstadt war in der zweiten Bundesliga.
Okay. Oder
als es auch noch so, als wir nach dem Spiel waren wir Vierte in der zweiten Bundesliga
übrigens. Hör, ich will nicht mehr, sowas will ich nicht hören.
Saison 18-19, es war das zwischenzeitliche 1-1 durch Ingolstadt. Marc Flecken hing an der Flasche und konnte deswegen einen Ball nicht abwehren. Aber jetzt wisst ihr doch bitte hoffentlich alle, was gemeint ist.
Ja, die wussten das auch vorher schon.
Ja, ist ja gut.
Also ich bitte dich, Tim, was hältst du denn von unserer Zuhörerschaft?
Nein, natürlich. Aber ich erzähl's ja selber einfach gerne.
Ja, es ist eine Anekdote, die man gerne mal auspackt zwischendurch. Das stimmt. Auf solche Geschichten kann ich gerne verzichten morgen. Ein gutes Spiel vom MSV Duisburg wäre mir viel wichtiger. 3 Punkte wären überragend. Dann würde ich ruhig schlafen bis Januar. Und
ja, also hoffentlich.
Zumindest sportlich. Was sonst noch beim MSV Duisburg passiert, wird sich zeigen. Wir haben gesagt, wir reden da in den kommenden Wochen, wenn sich die Möglichkeit ergibt, noch mit entsprechenden Verantwortlichen drüber. Wir sind nächste Woche nochmal am Start mit den MSV-Amateuren. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit morgen im Stadion oder wie auch immer ihr das Spiel schaut. Wir sind natürlich wie immer da. Block I, direkt oben an der Legendenwand. Und ich habe auch schon Freigabe von zu Hause erhalten. Ich muss mich nach dem Spiel nicht ausführlich ums Kind kümmern. Ich sag Prost schon mal, ne? Bis morgen.
Bis dann.
Radio Duisburg.
Streifendienst 1902.